Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ein bisschen später als gewohnt in dieser Woche am Mittwoch und nicht am Montag begrüße ich euch zur aktuellen Folge von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es wieder ein Einzelgespräch. Ich habe jemanden angerufen bzw. kontaktiert, von dem ich glaube, dass er eine Menge zu erzählen hat. Er wird darüber sprechen, wie das ist, über viele, viele Jahre die gleiche Mannschaft zu trainieren, wie man sich eventuell anpassen und verändern muss oder ob man den Kader ständig austauschen muss, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie das ist, wichtige Spielerinnen zu verlieren, wie das auch ist, dann irgendwann etwas Neues zu machen und zu suchen und wie man damit umgeht. Ich begrüße recht herzlich den langjährigen Trainer des Buxtehuder SV, Dirk Leun. Hallo Dirk.
Hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du dir auch sehr spontan die Zeit genommen hast und ich freue mich vor allem auf ein Gespräch, das, glaube ich, viele Facetten aufzeigt. Wir sprechen über Nachwuchshandball, wir sprechen über das Niveau der Liga, wir sprechen über den unterschiedlichen Umgang zwischen Frauen- und Männermannschaften. Wobei, wie lange hast du eigentlich Männermannschaften trainiert?
Oh, der Zeitraum ist wirklich überschaubar. Ich glaube, 1,5-2 Jahre in Hüttenberg, zweite Liga Männer und davor in Hessen ist das Bezirksoberliga und es waren also insgesamt vielleicht 2 bis 3 Jahre, mehr nicht.
Als du dann in den Frauenbereich gegangen bist, was war deine größte Hürde zu Beginn oder vielleicht auch deine Gedanken, was eventuell anders gemacht werden müsste? Denn das zieht sich ja durch alle Gespräche, die ich geführt habe mit Beteiligten, die im Frauenhandball und im Männerhandball unterwegs gewesen sind. Die haben immer gesagt, das ist ein Unterschied.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Bei mir war es natürlich so, dass mein Einstieg in das Trainergeschäft als junger Handballer und dann Trainer schon im weiblichen Bereich war. Für mich war also die Umstellung von weiblich auf männlich eher die Hürde oder die Challenge, wie man so schön sagt. Und ja, ich glaube, dass der Unterschied, was Frauen und Männer angeht, oft auch in den Befindlichkeiten liegt. Frauen sind aus meiner Sicht sehr gerechtigkeitsempfindlich. Das heißt, wenn du da beim Aufwärmspiel mal falsch zählst, kriegst du gewaltigen Ärger mit Frauen. Da sehen Männer schon mal drüber hinweg. Aber ansonsten sehe ich, glaube ich, was die reine Sportart angeht oder das Sportliche, nicht so große Unterschiede. Da ist beides Handball und beides mit ähnlichen Notwendigkeiten verbunden. Und im Umgang mit den Menschen, wie gesagt, glaube ich, liegt der größte Unterschied.
Wie lange hast du denn dann gebraucht, dich an den Männerhandball zu gewöhnen?
Na, ich bin da ein bisschen, ja, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich weiß noch, dass ich als damaliger Trainer der gerade frisch in die Regionalliga aufgestiegenen Damenmannschaft von Hüttenberg eigentlich voll ausgelastet war und der damalige Hüttenberger Zweitliga-Männertrainer Horst Spengler doch sehr überraschend sein Amt niedergelegt hat im November oder Anfang Dezember, soweit ich mich noch erinnern kann. Und dann hat man ja vereinsinterne Lösungen gesucht und ist dann auf mich gekommen und dann durfte ich da meine ersten Erfahrungen Zweitliga-Männerhandball unter anderem mit Leuten wie Piotr Cibetski damals machen, meine Erfahrungen. Und es war schon eine Umstellung, das muss man ganz klar sagen. Denn von leistungsorientiertem Frauenhandball zu professionellem Männerhandball, das war schon ein großer Schritt. Männer sind, wie gesagt, da ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen tougher im Nehmen von bestimmten Situationen. Aber für mich war es jetzt, in meiner Erinnerung ist ja schon sehr lange her, jetzt auch nicht so eine Riesenumstellung, weil es einfach immer wieder um, wie gesagt, die Sportart selbst geht und da unterscheiden sich die Dinge nicht so groß.
Ist ja interessant, du also Nachfolger von Horst Spengler als Spieler, 78 war er Weltmeister, das ist ja nicht irgendjemand in der deutschen Handballhistorie. Hast du dich dann im Nachgang nochmal mit ihm ausgetauscht, was du vielleicht auch richtig oder falsch machen kannst und musst?
Ich habe mich schon mit ihm mal ausgetauscht, jetzt nicht sehr intensiv, aber wir haben auch später darüber nochmal gesprochen und ich kann mich aber nicht mehr an so viel erinnern. Ich weiß, dass ich mit Horst Spengler sogar mal zusammen noch auf der Platte stand, ich glaube mit der 4. Mannschaft des TV Hüttenberg, 2, 3 Spiele und darüber hatte ich auch einen Kontakt, aber Damals war das so, dass nach dem Rückzug von ihm da nicht so viele Gespräche gelaufen sind. Und ich glaube, das war damals eine schwierige Situation für den TV Hüttenberg und auch für ihn, weil es von sehr vielen Verletzungen geprägt war. Gerade Piotr Cibecki war quasi so der Königstransfer des TV Hüttenberg damals. Er war lange fußverletzt. Man hat ihn auch spielen lassen, angeschlagen, was aus heutiger Sicht sicherlich nicht das cleverste war. Und wenn man zweite Liga Männerhandball kennt, dann weiß man, dass so eine Saison ja brutal lang ist, weil viele Mannschaften da am Start sind. Und im Nachgang hätte man, da waren wir uns dann auch beide einig, daran kann ich mich noch erinnern, dass man Piotr da eher die Pause hätte geben sollen, als ihn mit Brechstange quasi die Tore werfen lassen. Der hat dann zwar auch aus dem Stand noch seine 5-6 Buden gemacht, aber für seine Genesung war das natürlich nicht gut. Aber der Klassenhalt wurde geschafft, auf jeden Fall. Das war das Hauptziel.
Wie schnell hast du aus solchen Situationen gelernt, wenn du jetzt im Nachgang, auch wenn es viele Jahre später ist, sagst, der hätte eigentlich nicht spielen dürfen? Hast du dann sehr schnell ein Gespür dafür entwickelt, wann das richtig oder falsch ist, Spieler oder Spielerinnen verletzt oder angeschlagen spielen zu lassen?
Ja, auf jeden Fall. Also man sammelt da Erfahrungen aus meiner Sicht als Trainer und zu Beginn der Trainerkarriere konnte ich das nicht immer so 100% einschätzen. Da war ich auch nicht immer derjenige, der es manchmal entscheiden durfte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in meiner Zeit in Mainzlar Monika Ludmilova als die Topspielerin des TV Mainzlar sehr viel früher als vielleicht manche andere nach einer Meniskusoperation wieder gespielt hat. Die hat dann einfach gesagt, Dirk, es geht wieder, ich kann wieder und ich will wieder. Und dann gab es eigentlich auch keinen großen Widerspruch. Aus heutiger Sicht würde ich sie da nicht spielen lassen. Da würde ich dann mein Veto einlegen. Aber damals als junger Trainer hat man da nicht so weit gedacht. Also das hat einen Moment gedauert. Und mit der Erfahrung, die man dann sammelt, kommt auch die Einsicht, dass manches langfristig gesehen sinnvoller ist, da auch nochmal eine Pause zu machen und nur fitte Spielerinnen spielen zu lassen. Und ich kann vielleicht noch da ergänzen, aus heutiger Sicht würde man so eine Meniskusoperation, die Molly damals hatte, so wahrscheinlich nicht mehr machen. Da würde man versuchen, den Meniskus zu retten. Damals wurde das einfach noch aus Unwissenheit dann entfernt, weil man gesagt hat, naja, so zwingend notwendig ist der Meniskus nicht. Wir wissen heute natürlich sehr wohl, dass das, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden ist, den rauszunehmen. Und ich glaube, aus dieser Generation Spielerinnen haben einige so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen. Ob es jetzt eine künstliche Hüfte ist oder ein künstliches Kniegelenk, da gibt es einiges, was man natürlich im Laufe der Zeit über die Wissenschaft und die neuesten Erkenntnisse da heute anders macht, als man das damals gemacht hat.
Vielleicht sollten wir auch mal dazu erklären, nicht jeder wird wissen, wer Monika Ludmilova ist. Das ist eine der besten Spielerinnen, die jemals, also zu ihrer Zeit sowieso unterwegs war, aber auch in der Frauenhandball-Bundesliga gespielt hat. Insgesamt eine lange, lange Zeit für den TV Mainzlar unterwegs gewesen.
Genau, ja. Ja, eine absolute Weltklasse-Spielerin und ich glaube legendär, ihr 27 Tore in zwei Spielen. In zwei Pokalspielen, Halbfinale und Finale 2001 in Riesa, als wir dann den Pokal gewonnen haben. Das ist jetzt gerade genau 25 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. Sozusagen jetzt das runde Jubiläum. Du hast jetzt zwei Vereine erwähnt, für die du schon gearbeitet hast. Einmal den TV Hüttenberg und dann den TV Mainzlar. Und damit verstehen wir auch oder wissen wir, du kommst aus der Hessener Ecke, du kommst aus der Ecke Gießen, du bist in Lich geboren. Und da kann man eigentlich nicht ohne Handball aufwachsen. Ist ja quasi unmöglich.
Das ist absolut richtig, ja. Also das ist zu meiner Zeit, als ich dort tätig war, war Mittelhessen auf jeden Fall eine absolute Handballhochburg, auch im Frauenhandball. Mit dem TV Lützelünden, vielfacher deutscher Meisterpokalsieger und Europacup-Sieger und eigentlich so der kleine Bruder oder die kleine Schwester TV Mainzlar. Und Vereine wie Hüttenberg oder auch Dudenhofen, heute HSG Wetzlar, die den Handball auch da sehr geprägt haben. Und die Dichte der Mannschaften auch im mittleren Leistungsbereich war damals da sehr, sehr hoch. Das hat sich ein bisschen verändert. Frauenhandball ist, glaube ich, in Mittelhessen kein so großes Thema mehr. Hüttenberg und Wetzlar schreiben da weiter Männerhandballgeschichte. Aber zu meiner Zeit, wie gesagt, war beides auf einem sehr hohen Level vorhanden.
Warum geht man dann da weg?
Ja, ich war 15 Jahre in Hüttenberg, habe da nicht nur selber gespielt bis zur Oberliga und mir meine ersten Meriten als Trainer verdient und habe unter anderem da auch sehr viel von Dr. Jürgen Gerlach gelernt, einem der ja, vielleicht streitbarsten, aber auch renommiertesten Frauenhandballtrainer, die es lange Zeit in Deutschland gab. Und ja, es kam irgendwann 2008 der Anruf aus Buxtehude, ob ich Interesse hätte, da die Bundesliga-Frauenmannschaft zu übernehmen. Und zu dieser Zeit war ich schon fast 10 Jahre Lehrwart im Hessischen Handballverband, war also beim Verband angestellt für Nachwuchsförderung, habe die Juniorennationalmannschaft trainiert. Und ja, habe mir so die Frage gestellt, was kann ich noch in dem Verband in Hessen voranbringen? Wir waren damals schon sehr erfolgreich und habe dann gesagt, ja, also es reizt mich schon sehr, weil ich schon 2, 3 Jahre nicht mehr in der Bundesliga mit Mainzer tätig war. Und bin dann diesen Schritt gegangen, zunächst ohne Familie und 4 Jahre später ist meine Familie danach gekommen. Das war so der Grund, dass es mich schon sehr gereizt hat, wieder in den Profihandball einzusteigen.
Ich wollte nämlich auch fragen, wie ist das, wenn man in dem Bereich unterwegs ist? Kann man davon leben? Kann man damals davon eine Familie ernähren?
Ja, im Profihandball auf jeden Fall. Also das Engagement in Buxtehude war schon so, dass man davon eine Familie ernähren kann, ja.
Du warst dann auch Trainer einer, ich würde sagen, überaus talentierten Mannschaft, der U20-Nationalmannschaft weiblich, und hast mit ihnen sogar einen Titel gewonnen. Und das ist ja absolut bemerkenswert, wenn man weiß, dass das damals nicht regelmäßig der Fall war. Ich habe mir hier nochmal den Spielberichtsbogen rausgesucht und stelle fest, du hattest eine verdammt gute Mannschaft. Trotzdem muss man mit so einer Mannschaft aber auch erstmal erfolgreich sein. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen zurückblicken auf diese U20-Weltmeisterschaft. 2008 war das in Mazedonien.
Ja, ich glaube, dass, so wie du gesagt hast, ist das eine Mannschaft gewesen, die auf allen Positionen sehr hochwertig besetzt war. Wir hatten da sehr viele Talente. Es ist in diesem Turnier, kann ich mich gut erinnern, ist es so, wir haben ein Jahr vorher die Europameisterschaft gespielt, sind dort in der Vorrunde bereits ausgeschieden und sind Neunter geworden. Da haben wir ein entscheidendes Spiel verloren gegen Frankreich. Und ja, bei dieser Weltmeisterschaft, man braucht für solche Turniere schon das notwendige Quäntchen Glück, aber natürlich auch Qualität, das steht außer Frage. Aber solche Turniere werden aus meiner Sicht durch viele Kleinigkeiten entschieden, ob man da als strahlender Sieger hervorgeht oder vielleicht auch nur gar nicht wahrgenommen wird, weil man wie bei der Europameisterschaft irgendwo auf den hinteren Plätzen landet. Ich kann mich gut erinnern, dass wir super gestartet sind in dieses Turnier. Wir haben in der Hauptrunde dann, ja, hatten es eigentlich bei einer 15-7 Führung gegen Serbien das Halbfinale in der Hand. Dann haben wir dieses Spiel noch unter ganz mysteriösen Umständen verloren und waren dann angewiesen auf die Hilfe von Ungarn, die, das muss man auch dazu sagen, gegen Slowenien einen Punkt holen mussten. Dann sind wir im Halbfinale. Wenn sie diesen Punkt nicht holen, dann sind wir raus. Dann spielen wir um Platz 5 und 6. Und ich weiß noch, dass meine Spielerinnen alle auf der Tribüne oben standen und mitgefiebert haben. Und Slowenien macht, glaube ich, 20 Sekunden vor Schluss mit Kemper das Führungstor. Und dann kommt, ich glaube, die dritte Rückraummitte von Ungarn per schnelle Mitte stolpert irgendwie in die Deckung und kullert den Ball der Torhüterin durch die Beine und wir sind im Halbfinale. Also so eng hängt das zusammen und die Mannschaft hat aber insgesamt da auch im Halbfinale dann gegen Spanien und auch im Finale gegen Dänemark eine überragende Leistung geboten und sich den Titel dann auch absolut verdient. Aber es hängt sehr viel auch oft vom Glück ab, aber am Ende hatten wir das Quäntchen Glück. Wir hatten auch bei der Europameisterschaft vorher große Verletzungsprobleme mit Nadia Nadgornaya, die, ich glaube, eine Minute 30 vor dem Ende des letzten Testspiels gegen Frankreich sich den Daumen bricht und dann nicht dabei sein kann. Also da kommt vieles zusammen und da hat alles gepasst bei dieser WM 2008. Wir haben es am Ende gewonnen, das Ding. Und ja, man muss sagen, dass dazu, so wie du es eingangs erwähnt hast, natürlich auch eine bestimmte Qualität im Kader notwendig ist. Und man kann dazu nur sagen, die Ungarinnen haben nicht mit dem Jahrgang 88 gespielt. Die haben den, glaube ich, 4 Monate vor dem Turnier gecancelt und sind mit dem Jahrgang 90 mit Annika Kovacic damals angetreten. Umso bemerkenswerter war dieses Unentschieden dann noch gegen Slowenien. Und ja, es ist eine tolle Mannschaft gewesen mit tollen Charakteren, die am Ende diesen Titel verdient gewonnen haben.
Und wenn man mal auf die Namen schaut, das ist ja wirklich phänomenal. Marlene Zapf hat viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Nadja Nadgornaja war eine tragende Säule. Susanne Müller war WM-Torschützenkönigin. Franziska Mietzner, Handballerin des Jahres. Kim Naitzinavicius, später Kapitänin der Nationalmannschaft. Also das ist schon bemerkenswert, dass die alle auch hinterher im Bereich der Profis oder im Erwachsenenbereich in der Lage waren, eine Qualität auf die Platte zu bringen, die sie ja mitgebracht haben, die sie ja auch unter Beweis gestellt haben bei diesem Turnier. Trotzdem, und das ist interessant, im Mai 2024 habe ich ein langes Interview für Kreisab mit Franziska Mietzner geführt und die hat gesagt, es ist schon schade, dass wir hinterher als Nationalmannschaft, als A-Nationalmannschaft viel zu wenig aus dem Potenzial gemacht haben, das wir hatten. Du hast das ja dann damals als Bundesliga-Trainer immer beobachtet. Hat dich das auch erstaunt? Hast du auch manchmal gedacht, warum spielen die nicht um die Medaillen mit?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommen aber verschiedene Dinge, glaube ich, zusammen. Also zum einen, das ist mein Empfinden als langjähriger Frauen-Bundesliga-Trainer, gab es lange Zeit nicht so einen Fokus auf die deutsche Frauennationalmannschaft, auch was das Konzeptionelle angeht, ist das, was Markus Gaugisch im Moment macht, etwas, was ich lange vermisst habe bei einem Frauennationaltrainer. Da wurde nicht so viel rein investiert, wie vielleicht notwendig gewesen wäre, auch in die Weiterentwicklung, also die Anschlussförderung an diese Spielerinnen, das war mehr Zufall. Ich weiß noch, dass ich Franziska Mietzner sehr oft gesagt habe, sie muss unbedingt an ihrem Schlagwurf bei ihrer Größe arbeiten. Und ich weiß noch, sie hat mir mal eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, Dirk, hast du gesehen, ich habe beim Länderspiel ein Schlagwurftor gemacht mit einem Smiley dabei. Und da ist vieles vielleicht nicht gut gelaufen oder hätte man mehr Potenzial ausschöpfen können. Und dann gibt es natürlich auch aus meiner Sicht viele tragische Sachen, wie zum Beispiel die Karriere, die im Endeffekt nicht da geendet hat, wo ich sie erwartet hatte, bei Elisabeth Garcia Almendares zum Beispiel, eine überragende Linksaußenspielerin aus diesem Team und Captain dieser Nationalmannschaft, die frühzeitig ihre Karriere wegen mehrerer Kreuzbandrisse beenden musste. Das ist wirklich für mich eine der talentiertesten Spielerinnen gewesen und auch von der Persönlichkeit her. Ja, ein junger Mensch, der mit so viel Leidenschaft und Freude Handball gespielt hat, die in diesem Turnier überragende Leistungen zum Teil gezeigt hat. Dass sie nicht oben angekommen ist, das hat mir immer sehr weh getan. Und ansonsten ist es so, dass beispielsweise Kim Naitzinavicius ist ja 3 Jahre jünger als all diese Spielerinnen. Die habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil die damalige Rückraummitte verletzt war mit Kreuzbandriss 2 Monate vom Turnier. Wo ich aber gesehen habe, da sie auch aus Hessen kam, das ist eigentlich ein Talent, das müssen wir fördern. Und wenn sie richtig Gas gibt, dann wird ihr dieses frühe Turnier auch helfen. Und es war auch später so, also sie ist dann da oben angekommen. Aber wie gesagt, insgesamt glaube ich, ist lange Jahre im Frauenhandball von Seiten der Nationalmannschaft her zu wenig Investment da gewesen in konzeptionelle Arbeit, in auch konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Bundesliga-Vereinen. Das war eher so ein schlafendes Kind, wo ich sage, nach meinem Empfinden der letzten 10 Jahre hätte da mehr passieren können, vielleicht auch müssen, um das dann erfolgreich, dieses Potenzial, was die Spielerinnen da hatten, dann in Erfolge umzumünzen auf Nationalmannschaftsebene. Und der Glaube heute an junge, talentierte Spielerinnen und Spieler, das ist auch bei den Männern, finde ich so, da hat sich schon ein bisschen was gewandelt. Denn das Vertrauen in Talente und in junge Spieler ist deutlich gewachsen aus meiner Sicht. Da sind die Nationaltrainer auch deutlich mutiger geworden. Ob das Alfred Gieslason ist oder Markus Gaugisch, beide haben den Mut, ganz junge Spielerinnen auch frühzeitig auf diese internationale Ebene zu bringen und ihnen Erfahrungsmomente zu geben. Und das halte ich auch für einen wichtigen Schritt, damit wir am Ende irgendwo in der Weltklasse auch landen können.
Naja, also bei Kim Naitzinavicius hat dein Schachzug ja durchaus funktioniert, kann man so sagen, finde ich. Aus ihr ist eine tolle Spielerin geworden, dann auch später im Erwachsenenbereich. Und vielleicht spielt sie ja nochmal, wir wissen es nicht. Sie ist ja aktuell unterwegs mit Kind.
Schwanger.
Ja, dementsprechend mal gucken, was aus ihrer Karriere noch so wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie nochmal auf der Platte stehen würde. Aber, und das ist das Entscheidende, du bist ja dann sozusagen als frisch gebackener Weltmeistertrainer zum Buxtehuder SV gekommen, auch zum damaligen Zeitpunkt schon ein absoluter Traditionsverein. Was hast du damals gedacht, was ist möglich mit dem BSV? Wo wolltest du hin mit dieser Mannschaft?
Was mich gereizt hat an diesem Angebot war, dass Buxtehude schon damals die Verbindung zwischen Nachwuchsförderung und Profi-Bundesliga-Handball, dass beides sehr intensiv betrieben wurde. Und ich gerade im Nachwuchsbereich auch viele Ansatzpunkte gesehen habe, wo wir uns professionalisieren und steigern können. Das war alles sehr, nach meiner Wahrnehmung damals, sehr engagiert, aber nicht wirklich zielgerichtet professionell, was die Nachwuchsförderung anging. Das war der eine Teil, dass ich meine Leidenschaft sowohl Nachwuchsförderung als auch Profihandball miteinander verknüpfen konnte, also auf beides Einfluss hatte. Und es war schon, ich glaube, das erste Jahr in Buxtehude war für mich schon kein so leichtes, weil einige Spielerinnen, die mir versprochen wurden, kamen dann doch nicht. Also der Kader sah ein bisschen anders aus als ursprünglich geplant. Und einige sind auch oder haben auch aufgehört, soweit ich mich erinnern kann. Und dann ja, war die Anfangszeit gar nicht so leicht. Aber für mich war es schon das Ziel, dass Buxtehude an seine Tradition anknüpft, möglichst auch einen internationalen Wettbewerb zu erreichen. Und in der Situation, in der ich Buxtehude übernommen habe, war das Team aber eher ein Abstiegskandidat. Und galt es erstmal, das Ganze zu konsolidieren, sich in der Liga wieder zu etablieren, auf den vorderen Rängen oder im Mittelfeld zunächst mal. Und das ist dann auch relativ schnell gelungen. Ich weiß noch, dass wir dann nach nicht so gutem Saisonstart am Ende doch noch die Playoffs erreicht haben. Und ja, dann kam über die Jahre hinweg wirklich so ein Durchschnitt zwischen Platz 5 und 3, glaube ich, raus.
Durchaus bemerkenswert war das. Also ihr habt aus relativ wenig, beziehungsweise natürlich einer guten Basis mit der Jugend, die ihr da zur Verfügung hattet, sehr, sehr viel gemacht. Und ihr habt ja auch Titel gewonnen. Also das sollten wir jetzt hier irgendwie nicht vergessen. Da möchte ich mit dir auf jeden Fall drüber sprechen. Ihr habt unter anderem zweimal den DHB-Pokal gewonnen. Ihr habt auch den Challenge Cup gewonnen. 2010 war das, 2015 und 2017 jeweils die DHB-Pokalsieger. Aber ich möchte mit dir nicht über Erfolge sprechen, sondern ich möchte mit dir über den Umgang auch mit Misserfolgen sprechen, wobei Misserfolg für mich in dem Fall der falsche Ausdruck ist. Ihr seid 2011 und 2012 jeweils deutscher Vizemeister geworden. Das ist für einen Verein wie den Buxtehude SV generell ja eine große Nummer. Aber vielleicht kannst du allen, die gerade zuhören, mal erzählen, wie ihr diese Playoff-Finals jeweils verloren habt. Denn das war... Ja, das war ja dramatisch. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, wir waren wirklich maximal dicht dran, diesen ersten deutschen Meistertitel für Buxtehude auch zu holen. Zu dieser Zeit hatten wir ja noch keinen nationalen Titel. Also der erste Pokalsieg kam ja erst 2015. Diese Mannschaft, die ich da übernommen hatte, 2008, die haben wir eigentlich systematisch weiterentwickelt. Und wir haben wirklich, das muss man dazu auch sagen, wir haben nicht nur in diesen Endspielen ja, für wirklich Nervenkitzel gesorgt, sondern auch schon vorher. Ich kann mich erinnern an Halbfinalspiele, wo wir in Frankfurt mit 8 Toren verloren haben, glaube ich, Viertelfinale zu Hause mit 10 gewonnen, in Leipzig Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gespielt, mit 8 verloren, zu Hause mit 9 gewonnen. Also da waren schon wirklich legendäre Schlachten, wie man so schön sagt, dabei. Und diese Finalspiele haben wir nur wegen Auswärtstorregel verloren. Wir haben, kann ich mich noch gut erinnern, zu Hause mit 5 Toren verloren und sind aber trotzdem sehr entschlossen nach Thüringen gefahren, weil wir wussten, was wir da im Hinspiel zu Hause falsch gemacht haben und haben dann zwischenzeitlich sogar mit 9 Toren in Thüringen gewonnen, geführt, so muss man sagen. Und dann aber mit der Schlusssekunde ging unser letzter Wurf, der uns zum deutschen Meistertitel geführt hätte, von der Hand der Torhüterin an die Unterkante der Latte. Und dann war der Jubel bei Thüringen und die Tränen bei uns. Und das war in beiden Jahren ähnlich, dass es nur um ein Tor ging. Also es war sehr, sehr knapp und sehr schmerzlich.
Was hat das damals mit dir als Trainer und Mensch gemacht?
Oh, das hat schon vieles gemacht, weil man natürlich, wenn man so dicht vor so einem großen Erfolg steht, man sehr viel im Konjunktiv denkt und was hätte man anders machen können und was wäre, wenn. Es hat aber auch nach einer gewissen Zeit bei mir die Erkenntnis Einzug gehalten, dass man auch auf diese 2 deutschen Vizemeistertitel sehr stolz sein kann, weil viele, viele andere wären gerne an unserer Stelle, glaube ich, da gewesen. Und im Endeffekt für mich als Trainer war es so, dass ich in manchen Dingen gedacht habe, ja, da warst du vielleicht nicht mutig oder entschlossen genug als Trainer, da hast du zu lange abgewartet, hättest du klarer entscheiden müssen. Also für mein Coaching habe ich das schon versucht, sehr intensiv zu reflektieren, was ich, wenn ich nochmal in so eine Situation komme, anders machen muss oder machen möchte. Es gibt dann keine Garantie dafür, dass es dann funktioniert, aber man reflektiert das schon, sein eigenes Verhalten. Und natürlich ist jede Spielerin auch sehr unglücklich gewesen und hat sich natürlich auch gefragt, hätte ich es so oder so machen können oder müssen. Das ist aber im Sport so, wie gesagt, es werden Spiele entschieden und wir betreiben den Fehlersport und wir haben einen Fehler zu viel gemacht. Und damit muss man auch lernen zu leben und wie gesagt, dann auch irgendwann zu reflektieren, dass so wie bei Olympia auch eine Silbermedaille ist ein Gewinn und kein Verlust der Goldmedaille. Und so habe ich das schon ein paar Monate nach diesen Finals eigentlich auch so empfunden.
Du hast das so empfunden, aber du hast gerade auch gesagt, du musst natürlich dann entsprechend auch mit den Spielerinnen umgehen und die haben natürlich geweint, das ist ja klar, weil das ein großer Traum war und ihr so nah dran gewesen seid. Wie bist du mit deinen Spielerinnen umgegangen? Erstmal musstest du es ja selbst verarbeiten, das ist das eine, aber du hattest ja wieder eine Mannschaft zu trainieren.
Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass wir eigentlich dieses Ziel, einen nationalen Titel zu holen, diese Mannschaft weiter aufzubauen, mit natürlich kleinen Veränderungen, aber der Kern dieser Mannschaft um Randy Bühlau, Diane Lamein und Isabel Klein, der ist eigentlich dem Verein treu geblieben. Die haben viel Spaß zusammen gehabt und haben wirklich sehr zielgerichtet dann weitergearbeitet und das auch hinter sich gelassen. Und sagen wir es mal so, diese Generation, die ich da trainiert habe, die hatte ihren Abschluss dann wirklich 2015 nach auch den Erfahrungen, die wir in der Champions League gesammelt haben, wo wir teilweise sehr viel Lehrgeld gezahlt haben, aber aus meiner Sicht auch wichtige internationale Erfahrungen sammeln konnten, die uns dann am Ende beim Gewinnen des Pokalsieges dann, glaube ich, auch sehr geholfen haben. Und insofern ist durch diese deutsche Vizemeisterschaften die zwei Saisons, die wir dann auch Champions League spielen durften, auch eine Belohnung und ein Gewinn gewesen, solche Erfahrungen auf der Ebene sammeln zu dürfen und dann gegen Leute zu spielen, die absolute Weltklasse dargestellt haben damals. Und das hat uns schon vorangebracht und die Mannschaft hatte eine unglaubliche Energie und Gier, diesen ersten Titel zu holen und hatte mit, wie gesagt, vor allen Dingen Isabel Klein und Randy Bühlau, zwei Leaderinnen, die wirklich durchs Feuer gegangen sind für diese Mannschaft und die auch sehr, sehr gut geführt haben.
Ist dann dieser DHB-Pokalsieg 2017, weil du gerade gesagt hast, 2015 war im Prinzip so der Höhepunkt für diese Mannschaft, umso höher einzuschätzen? Hättest du damals auch damit gerechnet, dass ihr so schnell wieder einen Titel gewinnen könnt?
Nein, überhaupt nicht. Also da sah die Mannschaft ja schon zu großen Teilen anders aus. Da war weder Isabel Klein dabei noch Randy Bühlau. Also diese Generation, diese erste Mannschaft, die ich im Kern übernommen habe, hat sich 2015 mit diesem Pokalsieg quasi selber die Belohnung abgeholt für all ihre Entwicklung und ihre Energie, die sie da reingesteckt hat. Und 2017 war völlig überraschend. Also wir sind da nach Bietigheim gefahren, haben dort in der Eissporthalle gespielt. Und wurden dann ausgelost, ich glaube sogar von dem Sänger von Pur. Der hat die Auslosung damals gemacht. Und wir haben Bietigheim im Halbfinale bekommen und das andere Halbfinale war Metzingen gegen Thüringen. Und Bietigheim war mit 40-0 Punkten ungeschlagen deutscher Meister geworden. Und eigentlich haben wir gesagt, nach einigen Erfahrungen, die ich selber als Trainer auch gesammelt habe, vor so Final Fours besondere Dinge zu machen, sich besonders gut vorzubereiten auf so ein Event, wir das eigentlich sehr locker gesehen haben und ich gesagt habe, wir machen erstmal ein paar Tage frei und dann möchte ich, dass jeder mit voller Energie da reingeht und wir, wie man so schön sagt, da auch mit Spaß und Freude spielen als klarer Außenseiter gegen den überragenden deutschen Meister Bietigheim. Und das hat die Mannschaft sehr positiv honoriert. Also sie haben quasi keine Riesenanspannung und Druck gefühlt, sondern eher die Lust, Handball zu spielen. Und die haben sie da von Anfang an gegen Bietigheim auf die Platte gebracht. Und dann Bietigheim, ich glaube, mit 7 Toren zu schlagen im Halbfinale war natürlich sensationell und überragend. Aber da sind halt auch viele Spielerinnen wie Torhüterin Antje Peveling, die ist da völlig über sich hinausgewachsen und das war ein sehr überraschender Titel, mit dem niemand, auch ich selber, nicht gerechnet habe, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, also wenn man damit rechnet, dass man Bietigheim schlägt, in der Saison vor allem, das ist, glaube ich, dann sehr optimistisch. Aber wie war das denn dann nach diesem Halbfinale, nach diesem klaren Sieg gegen den haushohen Favoriten? Ihr habt dann das Endspiel gespielt gegen Metzingen. Und wenn man dann so ein Erfolgserlebnis hat am Tag zuvor, gibt's ja zwei Möglichkeiten. Die Mannschaft spielt nochmal so überragend oder ihr geht ein bisschen die Düse und sie hat Angst vor dem großen Erfolg. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ich habe eher positive Erinnerungen daran, weil die Mannschaft auch diesen sensationellen Sieg da natürlich sehr gefeiert hat und sich gefreut hat. Aber ich hatte eigentlich zu jeder Zeit den Eindruck, dass sie auch in dem zweiten Spiel, dem Endspiel, so diese Devise, die wir ausgegeben haben, weiter umsetzt, da Spaß zu haben. Und wir haben uns ganz klar gesagt, wir sind gut genug und wir wollen diesen Titel holen. Und das haben die Mädels dann auch umgesetzt. Also sie waren sehr konzentriert und haben auch bei einigen, ich weiß noch, dass das Endspiel schon einige Phasen hatte, wo wir ja ein bisschen Durchhänger hatten. Aber wir haben nie irgendwo den Fokus verloren oder uns überrumpeln lassen von Metzingen, die damals auch sehr gut besetzt waren, kann ich mich erinnern, mit Anna Lörper beispielsweise auf der Mitte, also mit vielen erfahrenen Spielerinnen auch. Und wir haben das einfach mit einer gewissen Lockerheit, will ich nicht sagen, aber mit einer positiv lockeren Anspannung auch dieses Endspiel gespielt und waren sehr, also ich hatte den Eindruck, dass meine Spielerinnen da sehr, sehr überzeugt von sich selber waren und sehr selbstbewusst und klar in ihren Handlungen waren und mutig gespielt haben und das auch belohnt wurde.
Ich habe mir jetzt gerade nochmal den Kader von Metzingen angesehen in dem Spiel. Das war auch schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das bringt uns zu einem Thema, was mich seit langer Zeit beschäftigt. Es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Es ist ja auch aktuell wieder so. Ist natürlich auch schön, wenn einige unserer Vize-Weltmeisterinnen den Weg ins Ausland gehen. Ich mache mir Sorgen und Gedanken um das Spielniveau in der Handball-Bundesliga Frauen. Wie geht es dir damit?
Ja, ich glaube, dass es zwei Seiten gibt der Medaille, wenn viele gute Spielerinnen die Liga verlassen, ins Ausland gehen, Erfahrungen sammeln. Zum einen kann man es den Spielerinnen, glaube ich, nicht verdenken, weil die Gehälter in den Ligen in Europa sind, wo die hingehen, sind in aller Regel höher als in Deutschland. Und sie können natürlich auch Erfahrungen sammeln, sowohl sportlich als auch menschlich, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, die sie vielleicht in Deutschland nicht haben oder die Chance nicht haben, sich so zu entwickeln. Und insofern habe ich erstmal Verständnis für die ganzen Spielerinnen, die diesen Schritt gehen. Auf der anderen Seite sind wir im Moment, glaube ich, nicht in der Lage, selber andere ausländische Topspielerinnen in die Liga zu holen. Ja, zu meiner Anfangszeit in Buxtehude gab es auch immer wieder die Diskussion, ob das gesund wäre, wenn so viele ausländische Spielerinnen geholt werden. Und ich weiß noch, als Barbossa nach Thüringen gegangen ist, haben das viele kritisiert. Ich habe gesagt, das ist das Beste, was passieren kann, weil dann können unsere jungen Spielerinnen einfach sehen, wo die Messlatte liegt, und solche Spielerinnen sind eine Bereicherung für die Liga und werden uns voranbringen. Und das sehe ich auch heute noch so. Deshalb finde ich es schade. Das Niveau der Bundesliga ist sicher nicht europäisches Spitzenniveau, sondern ordentliches, gutes Niveau mittlerweile. Aber eben nach internationalem Maßstab würde sich, glaube ich, auch Markus Gaugisch wünschen, dass es ein bisschen höher wäre, weil dann die Anforderungen größer wären an die Spielerinnen. Ja. Also ich sehe es mit dem lachenden und einem weinenden Auge für die Spielerinnen, eher mit dem lachenden Auge, dass sie so eine Chance bekommen, sich auch im Ausland beweisen zu können und sich weiterentwickeln zu können und dann vielleicht auch irgendwann nochmal zurückkommen in die Bundesliga. Andererseits ist es so, dass ich mir eigentlich eher wünschen würde, dass wir ja wirtschaftlich stärker werden als Liga und auch in der Lage sind, mal ausländische Topspielerinnen nach Deutschland zu holen, weil das auch, glaube ich, für die Sportart und für den Nachwuchs einfach toll wäre, was utopisch ist, aber eine Henny Reistadt in der Bundesliga zu sehen, wäre schon nicht so schlecht oder andere Topspielerinnen, aber davon sind wir, glaube ich, im Moment wirtschaftlich weit entfernt.
Ja, da blutet mir ein bisschen das Herz, wenn ich überlege, dass mal eine Anja Andersen in der Bundesliga gespielt hat, vielleicht die beste Handballspielerin aller Zeiten. Da kann man natürlich immer hin und her diskutieren, das ist ja gar keine Frage. Aber Dirk, wir müssen ja auch ein bisschen ehrlich zu uns sein, wenn wir jetzt mal überlegen. Ludwigsburg bzw. Bietigheim insolvent gegangen. Und wenn wir ganz weit zurückschauen, Lützelinden, Mainzler, Nürnberg, Trier, Frankfurt-Oder, Leipzig. Immer und immer und immer wieder trifft es deutsche Meister, große Vereine, die viel erreicht haben, die dann komplett von der Bildfläche verschwinden. Müssen wir uns einfach eingestehen, dass das eben der deutsche Frauenhandball ist und dass wir glücklich sein müssen, wenn wir Vereine haben, die regelmäßig auch im Europapokal, wie aktuell der Thüringer HC, eine gute Rolle spielen?
Ja, zufrieden sein müssen wir damit nicht. Also wir müssen eher die Frage stellen, was läuft da schief oder warum schaffen wir es nicht, eine deutsche Top-Mannschaft auch finanzieren zu können? Wie ist die Vermarktung der Vereine? Wie kann die vorangetrieben werden? Ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial brach, dass im Management der Vereine das deutlich professioneller und auf ein höheres Niveau gehoben wird, um einfach für Sponsoren und Geldgeber da einfach attraktiv zu werden. Denn das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, dass man Gelder generiert von Sponsoren, sondern heutzutage muss man da auch einiges zurückgeben und Partnerschaften schließen. Und ich glaube, da liegt auf jeden Fall Entwicklungspotenzial oder Entwicklungsmöglichkeiten für die Vereine, noch mehr zu wachsen und dann eben auch so haushalten zu können, dass das am Ende nicht in der Insolvenz endet. Das ist das Entscheidende. Und wir können nicht eine Champions-League-Mannschaft in Deutschland haben, die um den Einzug ins Final Four da mitspielt, ohne entsprechende wirtschaftliche Möglichkeiten. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass da viele Vereine in der Frauenhandball-Bundesliga einfach weit von entfernt sind und das seriös wirtschaftlich auf die Beine zu stellen. Und da gilt es auf jeden Fall mal, die Hebel anzusetzen.
Vielleicht erklären wir mal den Leuten da draußen, die jetzt gerade die Gedanken haben in Richtung, wie viel Geld braucht man denn eigentlich, um ein Champions League Final Four bei den Frauen zu erreichen. Wenn ich da jetzt 4 Millionen Euro als Saisonetat in die Hand nehme, habe ich dann regelmäßig die Chance, in Budapest dabei zu sein? Also ich spreche nicht davon, dass ich das dann jede Saison schaffe und ich spreche auch nicht davon, dass ich den Titel gewinne. Aber ist das so eine Benchmark, 4 Millionen Euro an Jahresetat?
Ich sehe mich selber nicht als der Kompetenteste, das zu beurteilen, aber ich würde jetzt mal gefühlsmäßig sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine Benchmark, die man erreichen muss. Zwischen 4 und 5 Millionen Euro wäre schon ein Etat, den man auf die Füße stellen muss, um da ernsthaft mitzuspielen. Ja. Ich kenne die Etats jetzt nicht von den ungarischen Topvereinen oder die da regelmäßig dabei sind, aber ich glaube, dass 4 bis 5 Millionen schon das Mindeste ist, was man da einsetzen muss.
Also müssen wir uns in Deutschland schon arg gedulden. Ist eher unwahrscheinlich, solche Summen aufzubringen.
Ja, ich glaube schon, dass es so wie in Bietigheim auch ein bisschen davon abhängt, ob man Frauenhandballverrückte Menschen findet, die auch wirklich was auf die Füße stellen wollen und auch die Möglichkeit dazu haben. Ja, also ich bin in Buxtehude immer ein bisschen enttäuscht darüber gewesen, wie wenig, da wir ja so Randgebiet, südliches Randgebiet von Hamburg sind. Und ich glaube, in Hamburg sehr viel finanzielles Potenzial vorhanden ist, dass man es nicht geschafft hat, das auch irgendwo auf seine Seite zu ziehen oder Leute dafür zu begeistern, sich im Frauenhandball zu engagieren. Und da muss man schon Leute finden, die A, die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, da auch Geld reinzustecken und die auch die Begeisterung haben, diesen Sport zu fördern.
Glaubst du denn, dass wir uns, was die Nachwuchsförderung und vor allem die Nachwuchsausbildung angeht, auf einem richtigen und guten Weg befinden im deutschen Frauenhandball?
Ich glaube, dass es viele Vereine gibt, die da sehr engagiert arbeiten, dass wir in den Leistungszentren sicherlich auch noch Rahmenbedingungen verbessern können. Ich arbeite ja jetzt selber demnächst wieder als Landestrainer. Und das, was ich bisher so wahrgenommen habe, ist es so, dass die Bundesligisten sicherlich in der Nachwuchsförderung, wie gesagt, engagiert sind und da viel, viel investieren auch. Das ist aber für absolute Spitzenklasse in der Nachwuchsförderung, da liegt noch ein bisschen Potenzial brach. Also die Rahmenbedingungen zu schaffen, wirklich gut ausgebildete Spielerinnen zu bekommen, hängt aus meiner Sicht auf der einen Seite damit zusammen, dass im Schnitt in Deutschland, wenn wir in der DC-Jugend gehen, die Trainerqualität im Mädchenbereich ein bisschen hinterherhinkt zu den Jungs, weil sich junge, engagierte Trainer schon eher in den männlichen Bereich begeben, in aller Regel. und die Trainerqualität im Mädchenbereich in der Breite, da wo die Basis gelegt wird, wo die Grundlagen gelegt werden, nicht so hoch ist, wie wir uns das wünschen würden. Also da anzusetzen von Verbandseite aus, da zu investieren in junge Trainer, die im Mädchenbereich arbeiten, das wäre eine Sache. Und zum anderen ist es so, dass wir, das weiß ich selbst von meinen Söhnen, die 4, 5 Jahre in Leipzig im Handballinternat waren beim SC DFK, welche Möglichkeiten die dort hatten im Internat im Vergleich zu dem, was wir in Buxtehude an Möglichkeiten hatten in Zusammenarbeit mit der Schule. Das sind schon noch immer krasse Unterschiede. Also meine Söhne konnten während der Schulzeit mal so eben eine Woche ins Trainingslager fahren und haben 2 Lehrer mitgenommen. Nicht, dass sie ihren Buxtehude gefordert hätte, da hätten sie mir einen Vogel gezeigt. Also da gibt es schon noch große Unterschiede. Und letztlich ist es so, dass ich glaube, dass sich das Schritt für Schritt aber entwickeln wird und dass auch im Mädchenhandball die Bedingungen für Nachwuchsarbeit Schritt für Schritt besser werden in Zukunft. Und wenn wir das schaffen, da mehr Möglichkeiten zu generieren, auch vormittags zu trainieren, letztlich auch die Trainingspläne gut mit der Schule zu koordinieren, weil das ist das, was ich glaube, was am wichtigsten ist, dass wir uns auch als Ausbilder von Talenten mehr in die Schuhe von den Mädels stellen müssen. Was müssen die so den ganzen Tag oder die ganze Woche bewerkstelligen und bewältigen an Schule und an Leistungssport und wie kriegen wir das koordiniert, wenn wir da bessere Pläne aufstellen und besser auf die Mädels eingehen, dann werden wir da auch höhere Qualität rauskriegen. Aber ich glaube, dass da in Deutschland schon noch einen großen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen gibt.
Ist das dann am Ende wieder die klassische finanzielle Frage oder hat das auch mit anderen Themen zu tun? Ich meine, ich finde ja schon interessant, was du erzählt hast, dass deine Söhne dann einmal einfach in so ein Trainingslager gefahren sind. Das sind ja genau die Dinge, die es benötigt, um sich entsprechend sportlich weiterzuentwickeln.
Ja, es ist einfach so, dass ich glaube schon, dass der Osten in unserem Land da im positiven Sinne noch von den alten Leistungssportstrukturen der DDR teilweise profitiert, dass auch eine andere Akzeptanz vorherrscht, dass das, was die Mädels und Jungs da leisten, einfach anders anerkannt wird. Also ich habe in Buxtehude leider auch schon erlebt, dass Lehrer von der Schule gesagt haben, also dein Handball interessiert mich zu einer Jugendnationalspielerin, also mich interessiert dein Handball überhaupt nicht, du bist bei mir hier in Mathe und das ist das Einzige, was zählt. Also dieses Gesamtverständnis für junge Menschen, die sich enorm in diese Richtung Leistungssport begeben, sehr viel investieren, sehr viel Freizeitverzicht leisten, um in einer Sportart wie Handball auf ein möglichst hohes Niveau zu kommen, dass das dann, wenn solche Kommentare dann von Lehrern getätigt werden, dann ist das natürlich keine Wertschätzung für so einen jungen Menschen, sondern der fühlt sich dann eher so ein bisschen schuldig, was habe ich hier falsch gemacht oder was erwartet hier der Lehrer von mir? Und das habe ich zum Beispiel in Leipzig bei meinen Jungs da ganz anders erlebt, weil da ein großes Verständnis für Leistungssport da war, dass die Lehrer eher gefragt haben, hier, ich glaube, montags hatten die nie vor 11 Schule, weil sie sich einfach regeneriert haben vom Wochenende, vom Spiel. Und diese Zusammenarbeit zwischen Schule und einem Leistungssportverein ist in den westdeutschen Bundesländern, glaube ich, nicht so einfach möglich oder nur sehr selten möglich. Und da müssen wir schon auch mal ansetzen. Wenn wir Leistungssport wollen, müssen wir auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen und müssen auch eine Wertschätzung dafür haben, was junge Menschen da leisten.
Deswegen passt meine Frage vielleicht auch ganz gut. Unterschätzen wir, und damit meine ich natürlich nicht dich, aber vielleicht die Allgemeinheit oder die Handballinteressierten, was die Jugendlichen da eigentlich leisten müssen, wie viel die auch entbehren?
Ja, auf jeden Fall. Also man gewinnt keine Goldmedaillen oder Medaillen bei Olympia, indem man ein bisschen Hobbyhandball spielt, ja, oder vieles dem Zufall überlässt. Das ist schon eine Sache, wo man viel investieren muss. Und das gilt, glaube ich, für jede Sportart, dass einem das nicht in den Schoß fällt, dass man dafür auch hart arbeiten muss, neben dem Spaß, den man dabei auch haben sollte. Aber das unterschätzen vielleicht viele, ja, dass das so einfach nur mit Talent geht. Und das heißt nicht umsonst, Hard Work beats Talent, dass man sich vieles erarbeiten muss. Und ich habe wirklich auch in meiner langen Zeit als Trainer in Buxtehude, aber auch in den anderen genannten Vereinen, Spielerinnen erlebt, wo ich gesagt habe, ja, mal gespannt, wo die irgendwo mal ankommen. Und ich kann ein Beispiel da nennen, das ist eine Alexia Hauff zum Beispiel, links außen unsere Frauennationalmannschaft, in der Jugend von Frankfurt-Oder nach Buxtehude wechseln wollte. Und ich weiß noch, dass wir in der A-Jugend eigentlich zwei Linksaußen, die auch wirklich gut waren, hatten. Aber Alexi ganz klar gesagt hat, das ist mir völlig egal, Dirk. Ich will das und ich werde es schaffen. Und die hatte so eine Überzeugung, so eine intrinsische Motivation. Und ihr Weg hat mir gezeigt, ich hätte nicht erwartet, dass sie mal eine deutsche Nationalspielerin wird zum damaligen Zeitpunkt, als sie zu uns gekommen ist. Aber sie hat sich das erarbeitet und sie hat sich nicht beirren lassen auf ihrem Weg, den sie sehr konsequent weitergegangen ist. Und das zeigt, dass es möglich ist, ja, so ganz oben an die Spitze zu kommen, wenn man selber die entsprechende Einstellung hat und auch entsprechend gefördert wird.
Ist uns diese Einstellung im deutschen Sport ein bisschen verloren gegangen?
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es seltener geworden ist, dass wir auf solche Menschen treffen, finde ich. Das ist mein subjektives Wahrnehmen. Das kann auch anders sein, aber es ist dieses absolute Ziel oder diese absolute Zielorientiertheit und zu sagen, da will ich hin und dafür tue ich alles, was nur möglich ist, das ist vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden in der aktuellen Generation, aber es gibt da auch Spielerinnen, also ich habe auch im Nachwuchs da Spielerinnen im Kopf, die genau so ticken, wie in der Alexia Hauf tickt, für die das ein Traum ist, irgendwann mal ein Nationaltrikot zu tragen, und das ist auch gut so und die müssen wir halt auch finden und fördern. Und wie sich eine Gesellschaft entwickelt, darauf haben wir leider nicht immer so einen ganz großen Einfluss. Aber die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass es nicht mehr so viele dafür gibt, ja.
Was natürlich sehr, sehr schade ist, du hast ja, um darauf nochmal zurückzukommen, in deiner Zeit in Buxtehude mit vielen späteren oder dann natürlich auch aktuellen Nationalspielerinnen zusammengearbeitet. Und ich möchte mit dir natürlich auch darüber reden, wie das für dich war, nach so vielen Jahren dort dann nicht mehr auf der Bank zu sitzen. Wie hat sich das angefühlt für dich, nicht mehr jeden Tag zum Training zu gehen, die Spielerinnen zu trainieren und am Wochenende als Trainer auf der Bank zu sitzen?
Oh, es ist auf jeden Fall ja eine sehr lange Zeit gewesen und für mich ist es gar nicht so dramatisch gewesen, wie man das vielleicht annehmen müsste nach so langer Zeit, sondern ich glaube, ich bin da sehr mit mir im Reinen. Die Überlegungen, das zu beenden, waren durchaus schon ein bisschen länger vorhanden. Dass es jetzt von der Vereinsseite her so gekommen ist, ist eine andere Geschichte, aber für mich persönlich konnte ich da einen ganz guten Abschluss finden, weil das natürlich auch etwas ist, was man sehr, sehr lange gemacht hat, und es ist auch ein bisschen frustrierend gewesen. Wie soll ich das sagen? Es ist ein bisschen frustrierend gewesen, so viele Spielerinnen auch immer wieder zu verlieren, aus unterschiedlichsten Gründen, und immer wieder neu aufbauen zu müssen. Und hat mir in den letzten Jahren auch ein bisschen die Perspektive und die Vision gefehlt, wo das Ganze wieder hinführen soll. Denn man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass wir, ich glaube, meine Durchschnittsplatzierung, die ich erreicht habe, ist Platz 5 in der Bundesliga über diese 17,5 Jahre. Aber die letzten Jahre waren sehr schwierig und von vielen Abgängen behaftet oder verbunden mit vielen Abgängen und auch mit tragischen Geschichten wie die Krebserkrankung von Liftsüchtigen, die uns auch sehr, ja, sehr natürlich schmerzt und sportliches Potenzial verloren gegangen ist, eine Integrationsfigur, das kann man über Liv auf jeden Fall sagen, und auch Spielerinnen wie Mia Lackmacher, die ihre Karriere da sehr früh beenden musste, die ein sehr hoffnungsvolles Talent war. Neben den ganzen Spielerinnen, die aus sportlichen Gründen dann gegangen sind, wie Annika Lott, wie Lisa Antl oder Kati Filter. Das sind alles dann Verluste gewesen, die irgendwie gefühlt dann nicht mehr zu kompensieren waren. Und dann stellt man sich auch als Trainer die Frage, ja, wo soll das hinführen oder wo ist da die Vision? Wo wollen wir überhaupt noch hin und was können wir überhaupt noch? Und man kann gar nicht so schnell Nachwuchstalente nachproduzieren, um es mal so salopp zu sagen, wie die uns da verloren gegangen sind. Und von daher gesehen ist diese Beendigung dieser Episode Buxtehude für mich dann auch irgendwo folgerichtig gewesen.
Ja, da brauche ich meine nächste Frage gar nicht stellen, wie das ist, wenn man immer wieder solche Top-Talente verliert. Und du hast jetzt gerade drei Namen genannt. Dazu kommt mit Merit Ossenkopf eine weitere Spielerin, die da auch mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Also drei von diesen vier gehörten ja auch im vergangenen November, Dezember zum Kader, der die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das ist also nicht irgendwas, sondern richtig viel Qualität. Was glaubst du denn, wie wird es für dich sein, jetzt als Landestrainer im Handballverband Niedersachsen-Bremen dann den weiblichen Nachwuchs zu betreuen. Was hast du dir da als Ziel gesetzt? Wie möchtest du da arbeiten? Denn du bist ja auch ein bisschen von den Strukturen dort abhängig. Kannst du die eventuell aufbrechen, um vielleicht auch Dinge zum Positiven zu verändern? Ich will ja nicht sagen, dass da alles schlecht ist, um Gottes Willen. Also bitte nicht falsch verstehen. Christine Witte hat da, glaube ich, über viele Jahre tolle Arbeit geleistet. Aber was möchtest du vielleicht verändern? Hast du dir darüber schon intensiv Gedanken gemacht?
Ja, natürlich. Ich bin da schon auf jeden Fall mitten in dem Job drin sozusagen, auch wenn ich offiziell erst am 1.7. beginne. Ja, ich möchte auf jeden Fall Strukturen verändern und auch manche Dinge konsequenter einfordern, weil ich glaube, dass ich da ein anderes Bewusstsein für Nachwuchsleistungssport schaffen möchte, auch für die etwas kleineren Vereine, die sehr viele Talente auch herausbringen, denen Hilfestellung zu geben, wie sie ihre Talente weiterentwickeln können. Und natürlich auch die Wertigkeit dieser Landesauswahl, die ich dann zu betreuen habe, einfach auf ein höheres Level zu bringen. Das heißt, auch ein gewisses Mindset zu entwickeln, dass Spielerinnen sehr stolz darauf sind, den Sprung in so eine Auswahl zu schaffen, aber ihnen auch einiges abfordern werde und auch abfordern muss, damit sie auf ein möglichst hohes Level kommen. Also ich werde verschiedene Strukturen da verändern und auch mehr Dinge einfordern, als das bisher der Fall war aus meiner Sicht. Und auf jeden Fall die Strukturen so auch verändern, dass inhaltlich klarer wird, wo wir hinarbeiten wollen. Und das wird sicherlich ein Prozess sein, der auch einen gewissen Zeitrahmen in Anspruch nimmt. Aber ich habe da schon sehr klare Vorstellungen, wie wir die Mädels da auf ein höheres Level bringen können. Und ich habe das schon mal eingangs gesagt, ich bin immer dafür, sich auch als Trainer in die Schuhe der Spielerinnen zu stellen. Was müssen die eigentlich so die Woche über leisten und was können sie überhaupt leisten? Was kann man ihnen auch abverlangen? Und letztlich ist es so, dass wir schon in Niedersachsen, finde ich, ein Riesenpotenzial haben. Wir sind einer der größten Verbände Deutschlands und ich habe das schon früher, als ich in Hessen noch tätig war, mal gesagt, dass für mich Niedersachsen eigentlich so ein schlafender Riese ist und ich sehe da viele, wie gesagt, viele Ansatzpunkte, wo wir den Mädels helfen können, noch bessere Bedingungen zu haben, noch besser zu trainieren und natürlich möchte ich meine Expertise den Mädels auch weitergeben, dass sie sich möglichst gut entwickeln und irgendwann dann mal hoffentlich zu Erstliga, Zweitliga spielen. Spielerin oder sogar Nationalspielerin reifen können.
Das ist natürlich die Traum- und Wunschvorstellung. Normalerweise fragt man nicht, was irgendwann mal passiert, wenn jemand seinen nächsten Job noch nicht richtig angetreten hat. Ich möchte diese Frage aber trotzdem stellen. Siehst du dich irgendwann noch mal im Vereinshandball oder sagst du, das ist jetzt eine neue Aufgabe, die mich so reizt, dass es auch okay sein könnte, wenn ich nichts mehr anderes mache danach?
Ja, das kann ich mit Ja beantworten, weil jeder, der meine Vita so verfolgt, wird feststellen, dass es wenige bis gar keine kurzfristigen Engagements gab. Und es ist im Moment nicht mein Ansinnen, eine Vereinsmannschaft oder eine Bundesligamannschaft vor allen Dingen zu trainieren. Das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich freue mich wirklich, ich habe mich sehr über das Angebot vom Niedersächsischen und Bremer Handballverband gefreut. Und wir sind auch sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir beide Seiten die gleiche Idee haben oder eine ähnliche Idee von dem, was das Ziel sein sollte. Und ich komme aus diesem Nachwuchshandball, damit habe ich angefangen, meine Trainerkarriere. Und es hat mir immer große Freude bereitet, mit jungen Menschen zu arbeiten, die zu begleiten. Das ist ohnehin so ein Selbstverständnis für mich, so wie ich meinen Job sehe. Ich begleite, egal ob in der Bundesliga oder jetzt in so einem Handballverband, ich begleite junge Menschen ein Stück auf ihrem Weg, den sie gehen wollen im Leistungssport und versuche ihnen zu helfen, da möglichst weit zu kommen. Darin sehe ich meine Aufgabe. Also es gibt andere Trainer, die sind auch beleidigt, wenn Spielerinnen den Verein verlassen. Und ich weiß noch, dass ich Emmy Bölk damals gesagt habe, du musst jetzt gehen. Oder auch eine Annika Lott mich gefragt hat, ja, eigentlich würde ich auch noch ein Jahr bleiben, Dirk, aber was ist deine ehrliche Meinung? Und ich da immer sehr ehrlich war und gesagt habe, aus meiner Sicht ist das jetzt das Beste für dich. Und Emmy Bölk musste damals auch Buxtehude verlassen. Bei den Zielen, die sie sich selbst gesteckt hatte, die hätte sie in Buxtehude nicht erreichen können. Und deshalb war es auch nur konsequent. Und man sieht ja auch, dass sie jetzt jahrelang schon auf Champions League-Niveau in Budapest spielt. Und das ist auch genau der richtige Weg gewesen. Und das gilt auch für die anderen Spielerinnen. So sehe ich meine Rolle als Trainer. als Begleiter und als Unterstützer von jungen Menschen.
Dann wünsche ich dir weiterhin, denn das hast du jetzt schon über viele Jahre, Jahrzehnte ja tatsächlich bewiesen, ein glückliches Händchen dabei, auch den nächsten Nationalspielerinnen auf ihrem Weg vieles und Gutes mitzugeben. Ich bin mir relativ sicher, dass das sehr gut funktionieren wird. Möchte mich recht herzlich bedanken für ein offenes und ehrliches und auch langes Gespräch. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich möchte euch da draußen auch nochmal hinweisen darauf, wie ihr dieses Format unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Das geht über patreon.com/kreisab oder ihr guckt einfach in die Informationen zur Sendung oder auf kreisab.de vorbei. Da findet ihr auch einen Link zu PayPal und natürlich könnt ihr auch auf den sozialen Kanälen Kreisab folgen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Diese Woche, wie gesagt, kam die Sendung ein bisschen später. Für nächste Woche habe ich das nächste Gespräch schon vereinbart, also macht euch keine Sorgen. Am Montag wird natürlich wieder eine neue Folge Kreisab erscheinen. Danke nochmal, Dirk, an dich und danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.